Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich habe mich gefreut über die Einladung und dass ich heute hier bei euch sein darf, so unter besonderen Bedingungen. Ja, wenn man euren Raum hier so kennt, dann weiß man schon, da kommt diese Tür, da geht man so rein. Und dann habe ich gedacht, ach, die haben hier so eine Trennwand, die man aufmachen kann. Das ist ja spannend. Aber das würde euch wahrscheinlich genauso gehen, wenn ihr zu uns kommt. Das ist im Moment alles ja irgendwie ein bisschen strange mit diesen Corona-Regeln. Und ich finde es gut, dass ihr euch versammelt, dass ihr euch trefft, dass ihr einen Modus gefunden habt, mit dem ihr einfach auch zurechtkommt. Das ist bei uns in Opladen auch, denn ihr habt das wahrscheinlich genauso erlebt. Man kann manche Dinge durch irgendwelche Online-Veranstaltungen ersetzen. Und es ist auch gut, dass wir irgendwie neue Sachen entdeckt haben und festgestellt haben, dass man auch irgendwie über verschiedene Kanäle miteinander verbunden sein kann. Aber nichts ersetzt doch einfach hier zusammen zu sein und hier als Gemeinde zu sein. Und selbst wenn man Mundschutz aufhat, ist es anders, mit demjenigen zu reden, wenn man ihm in die Augen schaut, als einfach nur irgendwie seine virtuellen Sprachwellen irgendwie aus einem Computer zu hören. Und naja, vielen Dank, hier zu sein. Und es ist immer ein bisschen spannend. Und ich mache das einfach auch gerne für euch. Meine Familie habe ich heute mal zu Hause gelassen. Wir sind gestern Abend aus einer Woche Hollandurlaub zurückgekehrt. Ihr habt das gute Wetter. Bei uns war es ganz in Ordnung da. Aber die Mädchen, die sind ja durch. Ihr erinnert euch, die sind ja so 4 und 2,5. Und das wäre jetzt ein bisschen viel gewesen, die heute schon wieder irgendwo mitzuschleppen. Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich muss ein bisschen ausholen, um dahin zu kommen. Und ich will eine Geschichte erzählen, was mir vor einigen Wochen passiert ist. Wie gesagt, wir haben ja so kleine Wuselmenschen zu Hause und das ist immer schon eine Herausforderung, die ins Bett zu bekommen. Und ich musste noch irgendwas vorbereiten und dann war ich froh, abends um 9:30 endlich im Arbeitszimmer anzukommen. Die Mädchen waren gut eingepackt und ich hatte gerade auf dem Schreibtisch alles eingerichtet, ja, Licht angemacht und so weiter. Da gab es einen riesigen Knall. Also ich habe das schon mal auch gehört, ne? Das ist definitiv eine Explosion gewesen. Aber ich habe mir gedacht, okay, hier bei uns, da knallt es schon mal. Ich gehe da jetzt nicht hingucken. Hinter unserem Haus im Wald, da ist eine Jagd. Da ist der Pächter manchmal unterwegs. Über die Felder, über den Wald, durch die Felder, über die Straße ist so ein kleines Industrieareal. Da knallen die manchmal irgendwelches Metall rein. Ich habe gesagt, okay, 9:30 passt jetzt nicht so richtig. Nein, ich bin gerade angekommen. Ich werde nicht gehen. Es wird mich nicht interessieren, dass dort eine Explosion war. Aber da ging schon die Kellertür auf, ne? Und meine Frau, die Esther, rief, Schatz, das musst du sehen. Und rauf auf den Schlafzimmerbalkon, da kann man wirklich so durch den Wald, über die Felder in dieses Industrieareal schauen. Und da war hochlodernde Flammen, Martinshörner, und da hat es wirklich eine Explosion gegeben, irgendwie, keine Ahnung, ein LKW ist da in Brand geraten, wie auch immer. Es ist niemand zu Schaden gekommen, aber bis nachts um 2:30 sah man immer noch das Flackern dieses Feuers und dieser Martinshörner, und also wir sind nicht bis 2:30 wach gewesen, aber da kann man nicht vorbeischauen. An diesem Schreibtisch konnte ich nicht bleiben. Es ist auch nichts geworden mit dem Vorbereiten, ne? Es ist einfach Faszination Flamme, da muss man hinschauen, ne? Wenn man dann dieses Knacken hört. Der Ralf könnte solche Geschichten erzählen von, oder jeder, der mit ihm auf Camp war, oder ich auf dem Sola, ne? Faszination Flamme, ne? Sobald man abends ja dieses Lagerfeuer anmacht, ne, hat man ja eine Heerschar von tanzenden kleinen Menschen, die um diese Flamme tanzen, ne? Das geht einfach nicht so. Und wenn die Mitarbeiter am nächsten Morgen aus ihren Schlafsäcken gekrochen kommen, dann kann man sicher sein, dass die letzten 3 Knirpse von der Nachtwache immer noch dabei sind, aus den rauchenden Resten zu versuchen, eine züngelnde Flamme zu entzünden. Herbst wird auch. In Holland haben wir das noch stärker gemerkt. Und das heißt, Kaminzeit kommt. Ja, und ich weiß schon, wer davor stehen wird. Merle und Tilda. Faszination Flamme. Und in der Bibelgeschichte, die ich heute mit euch durchgehen wird, da spielt eine Flamme auch eine sehr entscheidende Rolle. Und ich möchte euch einladen auf eine Reise 3500 Jahre zurück auf die Sinai-Halbinsel. Das ist dieser Landstrich zwischen Ägypten und dem Land Kanaan an den Berg Horeb. Und ich erzähle ja gerne auch Geschichten. Und bevor wir den Text später auch lesen, möchte ich mal erzählen, was dort passiert ist. Seit Tagen und Wochen war er unterwegs gewesen. Hatte er sich sein Leben so vorgestellt? Okay, das Leben als Hirte hat ihn irgendwie ankommen lassen. Sein Schwiegervater war okay. Frau und Söhne warteten sicherlich schon sehnsüchtig auf seine Rückkehr.
Aber trotzdem waren diese langen Züge mit den großen Schafherden immer wieder eine Herausforderung. Die Suche nach Gras führte ihn oft hunderte von Kilometern von der Heimat weg. Die Gegend des Sinai bot hochstehendes, relativ saftiges Futter für die Tiere, aber von Midian waren es 300 Kilometer nach Norden am Roten Meer, nach Westen, nach Süden am Roten Meer entlang. War es das gewesen, wonach er sich sehnte, was er suchte? Vielleicht waren das die Grübeleien eines Mose an dem Tag, als er mitten in dieser Steppe plötzlich etwas Eigenartiges sah. Ein Dornbusch in Flammen. Ein brennender Dornbusch, der aber nicht verbrennt. Faszination Flamme, ne? Wie soll das denn gehen? Schnell biegt er ab, geht in die Richtung dieser großen Erscheinung, als plötzlich wie aus dem Nichts heraus diese Stimme ertönt. Mose, Mose!
Hier bin ich, sagt er.
Tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen aus, denn die Stätte, an der du stehst, ist heiliges Land. Und dann offenbart sich dem Mose der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, der Gott, den Mose den Gott seiner Väter nennt. Als kleiner Junge hatte er die alten Geschichten gehört von Abraham, von Isaak, von Jakob, die Stammväter seines Volkes. Aber wie konnte das sein? Sein Volk? Heute waren sie nichts. Ein riesiges Sklavenarbeiterheer in Ägypten. Ausgenutzt, gepeinigt, stöhnen unter der Last der Pharaonen.
Aber so hört es Mose jetzt.
Gott spricht. Du bist der Befreier. Mose, ich habe den Auftrag für dich. Geh nach Ägypten, geh zu Pharao und sag ihm, lass dieses Volk ziehen.
Und Mose verhüllt sein Angesicht aus Furcht, diesen allmächtigen Gott anzuschauen. Ich möchte heute mit euch sprechen über die Berufungsgeschichte des Mose. Und ich möchte etwas erzählen über sein Leben, dass wir uns nochmal so ein bisschen vor Augen führen, was ist seine Biografie. Und dann möchte ich euch hineinnehmen in den Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und das ist so die grobe Gliederung. Etwas über Mose und dann wollen wir diesen Bibeltext mal anschauen. Vielen von uns ist bekannt, dass Mose ja eine spezielle Biografie hat. Als er an diesem Dornbusch landet, ja, dann hat er ja einen nicht gerade glatten Lebenslauf hinter sich. Als hebräisches Baby entging er dem Tod durch ein ägyptisches Soldatenheer nur deshalb, weil eine Prinzessin ihn fand und einen Pharaonenhof geholt hatte. Sie hatte ihn unter den Schutz gestellt. Nach Ende seiner Kleinkinderzeit, in der er wie durch ein Wunder, von seiner eigenen Mutter gestillt und großgezogen wurde, erhielt er am Hof des Pharao eine gute, staatstragende Ausbildung. Allerdings identifizierte er sich als erwachsener Mann so stark mit dem Volk Israel, ganz gegen seine ägyptische Erziehung, denn die hassten nichts mehr als stinkende Hirten, dass er aus dem Land fliehen musste, weil er einen Ägypter umgebracht hatte. Er musste in einen Landstrich ziehen, der weit genug weg war, Midian. Er wurde sesshaft, er heiratete Zippora, die Tochter des midianitischen Priesters, er gründete eine Kleinfamilie mit zwei Söhnen, Gershom und Eliezer, und er wurde Hirte. Habe ich schon erzählt und ausgeschmückt. Die Begebenheit, mit der wir uns beschäftigen wollen, diese Dornbusch-Situation, das ist der Wendepunkt in der brüchigen Biografie, die Mose bisher erlebt hat. Und weil er Gott folgt, wird er in der Geschichte der Bibel zu einer der herausragendsten Persönlichkeiten. Er wird ein Glaubensheld. Mose ist der Einzige, über den es heißt, dass Gott mit ihm redete wie mit einem Freund. Steht in 2. Mose 33, Vers 11. Er ist der Einzige, der Gottes Gestalt schaute. 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 8. Aber trotzdem berichtet die Bibel auch ganz offen von seinen Schwächen. Obwohl sein Gesicht jedes Mal hell strahlte, wenn er Gott begegnet war, war er kein entrückter Heiliger. Er wird zwar Priester, Prophet, Gesandter Gottes und Fürsprecher Israels genannt, aber auch als der, der in dieser Dornbusch-Geschichte, mit der wir heute umgehen, sich aus diesem Ägypten-Auftrag herausreden wollte.
Gott wird sagen, das ist deine Aufgabe. Aber er wird auch sagen, schicke, wen du willst. Obwohl er der Priester, der Prophet, der Gesandte Israels und der Fürsprecher ist. Er ist der, der in seiner Jugend versucht hat, seine Probleme mit seiner eigenen Faust zu lösen. Und er letzten Endes wegen seiner Eigenmächtigkeit oder wegen einer Eigenmächtigkeit zum Ende seines Lebens auch seinen Auftrag, das Volk nach Kanaan zu bringen, nicht vollenden konnte. Also, Mose ist eine Person, die Ruhm hat. Aber wodurch gewinnt er diesen Ruhm? Nicht aus eigener Kraft. Er ist eine Person, die ihren Ruhm durch Gott gewinnt und dabei trotzdem das ganze Leben lang mit Ecken und Kanten zu kämpfen hat. Und das soll die Grundlage sein von den Anwendungsbeispielen, die ich geben will. Jeder von uns kann ein Mensch sein, der Gott gefällt und den Gott in seinen Dienst nimmt. Jeder von uns kann an der Vergrößerung des Ruhmes Gottes beteiligt sein, obwohl jeder von uns Ecken und Kanten hat. Aber wenn wir unser Leben dem Herrn ausliefern, wenn wir wirklich immer wieder prüfbereit sind, dann wird er genau diese Ecken und Kanten nehmen und sie nutzen. Und er wird diese Ecken und Kanten nehmen, um uns zu schleifen und zu polieren, dass wir wie kostbare Edelsteine sind, mit denen er arbeiten kann. So viel zur Vorrede über den Mose, dass wir wissen, um wen es geht. Jetzt lasst uns mal in diesen Text reinschauen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Mose aber weidete die Herde Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Soweit unser Text. Ein zentraler Begriff in diesem kurzen Abschnitt, das ist eine Wortgruppe rund um den Begriff Sehen. Wir haben das hier gelesen, Sehen, Gesicht, Sehen. Hebräisch Ra'ah bedeutet, etwas wird erkannt, etwas wird verstanden, etwas wird halt gesehen. Das Wort Ra'ah kann aber auch bedeuten, etwas oder jemand erscheint. Lesen wir in dem kurzen Abschnitt auch, Vers 2. Der Engel des Herrn erschien, selbes Wort. Das heißt, dieser Text macht uns deutlich, Gott, der Herr, wird in dieser Situation sichtbar. Natürlich nicht so richtig mit einem Körper, aber Mose kann ihn erfassen, er kann ihn entdecken. Gott macht sich für Mose sehbar und Mose will sehen. Lass mal verdeutlichen, wie ich diesen Begriff verstehe. Also, wenn ich abends nach Hause komme, ja, dann ist es so, dass die Kinder ja oft im Wald irgendwie unterwegs sind und dann spielen und so. Und ich habe mir das so eigen gemacht, dass ich dann einfach mal mich ein bisschen hinter einem Busch verstecke und dann einfach mal so ein mache. Und jetzt ist es ja so, die Tilda, die Kleine, die ist ja eher so, also unsere Kinder, die haben ja mit 2 Jahren immer relativ wenige Haare und so. Und es ist dann manchmal so, die steht dann da so wie so ein Erdmännchen. Kennt ihr die Erdmännchen im Kölner Zoo? Eingang vorne rechts. Die stehen dann so. Und so ist die Tilda. Ne? Dann bin ich hinter diesem Busch und mache so. Und dann, Papa? Das ist ein bisschen unrespektvoll. Ne? Aber dieser Begriff von dem Ra'a, das ist so ein bisschen, wie Gott die Aufmerksamkeit von Mose gewinnt. Hallo? Nach einem monotonen Hirtentag, nach Wochen unterwegs mit diesen Schafen, ist da in der Nähe der Wüste plötzlich ein nicht verbrennender, brennender Dornbusch in der Landschaft. Gott macht sich sehbar. Genau so, wie Mose das in dieser Situation seines Lebens braucht, an diesem Wendepunkt. Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. Und hinzutreten heißt, ich will doch abbiegen und mal gucken, was da los ist. Gott macht sich sehbar und Mose bricht aus, biegt vom Hirtenweg ab und geht zum Dornbusch. Und eine zweite Sache passiert hier. Gott macht sich hörbar. Wir haben das gelesen, diese Anrede, Mose, Mose. Und ich habe das mal nachgeschlagen, das ist eine Formel, die wohl in orientalischen Kulturen verwendet wurde, wenn man jemanden ansprechen wollte, gleichzeitig aber auch ausdrücken wollte, ich habe Wohlwollen, ich möchte dich gewinnen, Mose, hier. Und stellen wir uns das also als biblische Botschaft für unser Leben vor, genau wie Gott dem Mose in seiner Situation als Hirte an diesem Dornbusch begegnet ist, so möchte er uns auch begegnen und uns da abholen, wo wir stehen. Natürlich weiß ich nicht, was dein Dornbusch ist, ja, aber so können wir uns das vorstellen. Der Herr möchte mit seiner ganzen Zuneigung, seinem Wohlwollen, ja, Anspruch auf unser Leben erheben. Und er will sich auch für uns sichtbar und hörbar machen. Und es ist natürlich daraus die Frage, wie begegnen wir Gott? Oder haben wir einfach Zeiten in unserem Leben, wo klar ist, hier sind wir besonders bereit? Ich weiß, wir haben alle viel zu tun, wir haben alle viel Arbeit. Und wir haben viele Situationen, wo wir uns kümmern müssen. Aber rechnen wir damit, dass egal wo wir sind, egal was wir machen, egal was unsere Situation gerade ist, dass der Herr dabei sein will und dass er da sein will, um sehbar und hörbar für uns zu werden. Dass er genau da, wo wir sind, beeinflussen will, was wir denken, was wir reden, was wir tun. In dieser Geschichte von Mose muss Gott ihn herauslösen aus einem gesettelten Dasein als midianitischer Hirte. Der Mose, der ist ja angekommen. Neue Heimat, nette Frau, netter Sohn, netter Schwiegervater. Gott muss Mose da herauslösen, weil er einen Auftrag hat. Und deshalb weckt er seine Neugier. Haben wir Neugier auf Gott? Ich musste daran denken, als Günther diesen Beitrag gegeben hat, dass wir uns prüfen beim Mahl, ne? Bei der Mahlfeier, prüfen wir unser Leben nach der Frage, haben wir Neugier auf Gott? Wollen wir ihm begegnen? Oder haben wir auch unser persönliches Median, in dem wir uns eingerichtet haben? Wir wollen uns fragen, ob wir bereit wären, mit Gott auf Entdeckungsreise zu gehen. Oder haben wir so ein beschauliches Christsein geschaffen, das so mit den Anforderungen des Alltages ganz gut zurechtkommt? Ja, und ich lese auch ein bisschen Bibel und ich tue niemandem was. Ich habe so einen christusgeprägten Lebensstil. Jo, läuft ganz gut, aber jetzt bloß keine Veränderung. Ich kenne das von mir. Ne? Wenn es routiniert läuft, warum etwas ändern? Hat Mose vielleicht auch gedacht. Warum etwas ändern? Weil Gott einen Anspruch auf unser Leben hat. Okay, was haben wir bis jetzt? Wir haben gesehen, Gott will Mose, diesen Mann mit der speziellen Biografie und mit seinen Ecken und Kanten, für sich gewinnen. So wie er auch dich und mich jedes Mal oder jeden Tag neu für sich gewinnen will. Gott macht sich sichtbar und hörbar für Mose. Er weckt Neugier, er reißt ihn aus seinem Lebenstrott und macht ihm deutlich, ich will Gutes in deinem Leben vollbringen. Vielleicht können wir das mit einem Vers aus dem Epheserbrief zusammenfassen. Kapitel 2, Vers 10. Er hat uns eigentlich deshalb geschaffen, um die guten Taten zu wirken, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das wäre ein gutes Motto. Soweit, so gut. Jetzt haben wir den Text aber gelesen und es ergibt sich für mich eine Frage. Wenn Gott Moses Interesse weckt, warum hält er ihn im nächsten Schritt davon ab, an den Dornbusch heranzutreten? Habt ihr das noch im Ohr? Mose, Mose, hier bin ich. Ich komme gerade. Tritt nicht heran. Warum ist das so?
Eigentlich ist doch die Anwendung so ganz modern, wie ich die gemacht habe. Ne? Ein Gott der Zuneigung, der möchte an jedem Tag für uns da sein und er möchte, dass wir mit ihm leben und so weiter und so weiter. Aber die Geschichte von Mose, die geht weiter. Das bleibt nicht, ja, jetzt habe ich dich gewonnen und ich habe da so einen Auftrag. Warum kommt jetzt dieser nächste Schritt, wo er sagt, tritt nicht heran? Das ist doch wunderbar, wenn Mose in die Gegenwart Gottes treten will. Oder wenn wir in die Gegenwart Gottes treten wollen, das ist doch wunderbar. Warum kommt dieses Stopp? Warum darf Mose nicht näher herankommen? Oder zumindest erst, nachdem er die Schuhe ausgezogen hat. Wir können diesen Vers ja nochmal lesen, die zweite Hälfte von Vers 4 und Vers 5. Es funktioniert ja eigentlich alles genauso, wie Gott sich das vorgestellt hat. Als aber der Herr sah, dass Mose herzutrat, um zu sehen, also um zu entdecken, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose, dann Vers 5, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Auch hier finden wir wieder eine interessante Wortkombination im Text, nämlich den heiligen Boden. Hier wird nämlich sprachlich etwas kombiniert, was es im Alten Testament überhaupt nicht gibt. Boden meint das von Menschen bewohnte Land, das Menschenland. Und der Begriff heilig wird im Alten Testament niemals von etwas Geschaffenem ausgesagt. Es gibt keine heiligen Bäume, wie vor 2000 Jahren bei unseren germanischen Vorfahren. Es gibt auch keine heilige Sonne, wie bei Moses Ägyptern. Es gibt heiligen Boden nicht. Was macht also das Land, das Mose betreten will, um diesen Dornbusch heilig? Logischerweise die Anwesenheit Gottes. Da, wo der Dornbusch steht, ist jetzt keine normale Erde mehr. Da ist Gottes Land. Der Engel des Herrn erschien im Dornbusch. Zur Verdeutlichung, Geografie Berlins. Ja, wer kann mir sagen, wo in Berlin die amerikanische Botschaft steht? Ja, ich habe es auch nur nachgelesen. Ne? Also, die steht mitten neben dem Brandenburger Tor. Auf der einen Seite Luxushotel Adlon, Brandenburger Tor, amerikanische Botschaft. Und, also ich bin jetzt nicht politisch-diplomatisch bewandert, aber es gilt, in der Botschaft eines Landes gilt das Recht eines Landes. Das heißt, mitten in Berlin, am Brandenburger Tor, gibt es knapp daneben eine Ecke Amerika. Und da gilt USA-Recht. Und dahinter ist noch französische Botschaft und englische Botschaft und diese und Sache. So ähnlich ist es hier mit dem Gottesland. Ja? Der Dornbusch, der ist durch die Anwesenheit Gottes jetzt Gottesland. Und damit gelten dort Gottes Bedingungen. Wenn wir das auf uns beziehen, bedeutet es also, weil wir zu Jesus gehören, ist unser Leben Gottesland. Und da gilt halt, was der Herr sagt. Das heißt, wenn wir seine Gegenwart erleben wollen, für die er uns ja auch gewinnen will, dann geht das nur, wenn wir uns auf den Weg zu ihm hinmachen. Wenn wir bereit sind, unser Leben von ihm auf den Prüfstand nehmen zu lassen und uns verändern zu lassen. Wenn wir bereit sind, seine Maßstäbe umzusetzen. Ich mag immer das Beispiel des leidigen Themas Bibellesen. Ne? So Bibellesen nach Komfortzone. Das wäre so, dass ich morgens in meinem Bettchen liege und dann erscheint irgendwie von Geisterhand eine Wolke und diese Bibel schwebt vom Nachttisch zu mir, schlägt sich auf und irgendeine fromme Alexa liest mir den Bibeltext des Tages. Das wäre so. Es wird nicht passieren. Bibellesen klappt nur, wenn ich sage, der Herr möchte sich darin mir offenbaren, deshalb gehe ich zu diesem Schrank und greife zu diesem Regal und schlage es auf und weiß auch wo, weil ich einen Plan habe, weil ich Motivation habe und weil ich einen Plan habe. Das heißt, Gottes Land bedeutet für uns, dort gelten seine Regeln. Da gilt nicht meine Regel, die ich mir mit ein bisschen Frommheit verbräme, sondern gelten seine Regeln und da mache ich mich jeden Tag neu auf zu der Begegnung mit ihm. Wir wollen kein komfortables Menschenleben führen, in dem der Gottesdienst am Sonntag so ein bisschen, ja, das Social Event ist. Wenn das so ist, dann ist es einfach nicht richtig.
Ich glaube, dass diese Gefahr bestehen kann. Aber wenn wir sie wahrnehmen, müssen wir sagen, das ist nicht richtig so. Wir wollen den Herrn Jesus doch wirklich ranlassen an unser Leben. Stellen wir uns das vor. Es ist doch wie bei Mose, der Allmächtige, der lebendige Gott, der unser Leben vollständig umgibt, der will an jedem Tag in unserem Leben gegenwärtig sein. Da können wir doch nicht sagen, ich mache, was ich will und schauen wir mal, was an frommem Beiwerk da ist. Sondern man muss es doch sagen, das ist ein Vorrecht, dass dieser lebendige Gott an jedem Tag bei mir ist. Ich will das doch ergreifen, was er mir weitergeben will. Das ist ein Vorrecht.
Aber ergreifen müssen wir das selbst. Wir tragen jeden Tag neu die Last, diese Entscheidung treffen zu müssen. Nicht eine Entscheidung zu einer Bekehrung oder so etwas. Das Heil ist fest, wenn wir das getan haben. Aber jeden Tag neu müssen wir diesen Kampf eingehen, den inneren Schweinehund der Bequemlichkeit zu überwinden, um in seine Gegenwart zu kommen und dieses Vorrecht, das er uns geben will, einfach zu ergreifen, um in seiner Spur zu bleiben. Das heißt, wenn wir Gemeinde haben und wir sind froh, dass wir das wieder machen können nach Lockdown und Co., dann ist der Sonntag eigentlich das Highlight von dem, was sich an jedem Tag unseres Lebens abspielt. Das, wonach ich mich an jedem Tag meines Lebens, meines Alltages aktiv ausstrecke, das findet am Sonntag seinen Höhepunkt. Konkret, real mit dem Herrn unterwegs. Nicht nach meinem Willen, sondern nach seinem. Und das ist doch wohl ein Ziel. Wie ist Mose eigentlich mit Gottes Anspruch im Leben umgegangen? Ich, Gott, begegne dir heute, weil du meine Leute aus Ägypten herausholen sollst. Auf den ersten Blick phänomenal, wie er sich verhält. Erstens lässt er sich neugierig machen und er ist begierig, Gott zu begegnen, dem Gott seiner Väter. Zweitens, er zieht seine Schuhe aus, weil Gott es sagt und weil er Gottes Land betritt. Und drittens, er verhüllt sein Haupt aus Ehrfurcht vor Gott. Das sind alles gute Sachen und das wollen wir für unser Leben auch mitnehmen. Ja, wir wollen uns jeden Tag neugierig machen lassen auf den Herrn und vom Herrn. Wir wollen uns bewusst machen, unser Leben ist Gottes Land, wo seine Maßstäbe gelten. Und wir wollen uns bewusst machen, drittens, dass es ein lebendiger, heiliger Gott ist und nicht einer, ja, der fünfe gerade sein lässt, sondern dem wir verpflichtet sind. Wir wollen aber eine Sache anders machen als Mose. Wir wollen das wirklich in unserem Herzen haben und dass es aus unserem Herzen auch herausdringt. Und das macht Mose nicht. Wenn wir nämlich weiterlesen würden, das würde jetzt zu weit führen, da würden wir feststellen, dass während er neugierig auf Gott ist, Gottes Land betritt und sein Haupt aus Ehrfurcht verhüllt, in seinem Herzen schon ein Widerstand tobt. Die 5 Ausreden des Mose gegen seinen Ägyptenauftrag. Das heißt, äußerlich stimmt bei ihm die Form, aber innerlich tobt da ein Kampf. Kennen wir das irgendwoher? Ich fasse nochmal zusammen ganz am Schluss. Der Dornbusch ist der Anfang des göttlichen Weges mit seinem Glaubenshelden Mose. Wer ist Mose zu diesem Zeitpunkt? Hebräischer Junge mit ägyptischer Prinzenerziehung als Schafhirte in Midian. Klingt eher nach gespaltener Persönlichkeit als nach Glaubensheld. Was hat er bisher erreicht in seinem Leben? Er hat versucht, aus eigener Kraft ein Bruder der Israeliten zu werden und dabei jemanden ermordet. Und dadurch hat er Widerspruch zu seinen Brüdern, dem Volk Israel erzeugt und die Feindschaft des Pharao. Er hat sich in einem beschaulichen Leben in Midian eingelebt. Er muss erst mal 300 Kilometer unterwegs sein, um Gott wieder zu begegnen. Und als es soweit ist, stimmt sein äußerlicher Glaube. Er hat ja Ehrfurcht vor Gott. Aber in seinem Herzen tobt schon der Widerstand gegen den göttlichen Auftrag. Könnte uns bekannt vorkommen, oder? Und ich frage einmal, hatte Herr Jesus einen täglichen Anspruch auf mein und auf dein Leben, auf deine Begabungen, auf meine Zeit, aber auch auf diffizilere Themen, unsere Finanzen, unsere Ausbildungswünsche, unsere Lebensplanung, wie wir unsere Ehe gestalten, wie wir Mitarbeiter gewinnen, wie wir Mitarbeiter werden, auf dem Camp, auf dem Sola, wie auch immer, hat der Herr Jesus einen tatsächlichen Anspruch auf mein reales Leben. Wir wollen festhalten, Gott handelt ja mit Menschen wie dir und mir. Egal, ob sie Abraham, Mose, David, Paulus, Petrus oder wie auch immer heißen. Und alle Glaubenshelden der Bibel waren Menschen mit Ecken und Kanten, mit Schrammen, mit Macken, mit Fehlern, oft auch mit Sünde, am Anfang ihres Weges. Und Glaubenshelden werden sie, weil sie sich vom Herrn berufen lassen, seine guten Werke mit ihrem Leben zu erreichen, sie zuzulassen und ihn wirken zu lassen. Und das wollen wir uns immer wieder neu aktiv vornehmen, Jesus als echter Mittelpunkt in unserem Leben. Ich lese diesen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2 nochmal. In Jesus Christus bist du Gottes Meisterstück. Er hat dich geschaffen, dass du gute Werke wirkst, die er für dich vorbereitet hat, damit du sie in deinem Leben ausführst.